29. The Tech Writer. Ich schreie, also bin ich. Rinaldo Arenas. Es ist in Syrien passiert. Die Forderung der Bevölkerung nach Reformen, ungehindertem Zugang zu Nachrichten, Freilassung der politischen Gefangenen und einem Ende der gewalttätigen Übergriffe der Polizei hat einen regelrechten Rachefeldzug des Staates gegen die Zivilbevölkerung ausgelöst. Eine mehrheitlich sunnitische Bevölkerung, die von der regierenden alawitischen Minderheit diskriminiert wird. Ja, du wirst sehen, dass es auch das in der Welt gibt, nicht nur Minderheiten, die von Mehrheiten diskriminiert und verfolgt werden, sondern auch Mehrheiten, die von Minderheiten verfolgt und diskriminiert werden. Andererseits ist eine Minderheit keine mehr, wenn sie zum Clan wird und jedes Mittel nutzt, um die Mehrheit der Bevölkerung zu unterdrücken und zu entrechten. Genau das hat Bashar al-Assad getan. Er hat sich die Macht des Clans gesichert, indem er Behörden, Bürokratie, Waffen, politische Ämter, militärische Aufgaben und das Nachrichtenwesen ausschließlich von seinen Leuten kontrollieren ließ. In Assads Syrien und vor ihm im Syrien seines Vaters muss jeder, der regieren, in den Nervenbahnen der Staatsmaschinerie operieren will, ein Zertifikat besitzen. Eine Herkunftsbezeichnung, die er stets gut sichtbar vorzeigen muss. Und das kann nur eine einzige Marke sein. Alawit. Sie garantiert ihm, dass sämtliche Teile der Maschinerie seinen Befehlen gehorchen werden und dass die Milizen an seiner Seite stehen, alle verbunden durch einen Pakt, der mehr wert ist als ein Gehalt oder ein Arbeitsvertrag, mehr sogar als das Gesetz selbst. Ein ethnischer Pakt, eine Bruderschaft, die dem ungeschriebenen Gesetz des Blutes gehorcht. Der Zivilbevölkerung, die weiß, dass sie von diesem Pakt ausgeschlossen ist, dass sie kein Teil dieses Fleischs und Bluts werden kann, jagt diese Blutsbruderschaft seit jeher so große Angst ein, dass sie, um diese Angst zu überwinden, als erstes erklären muss: Wir haben keine Angst. Das war das Erste, was die Menschen Assad entgegenschrien. Wir haben keine Angst bedeutet: Wir haben Angst. Aber wir lassen uns von unserer Angst nicht aufhalten. Diesmal werden wir die Angst mit Verachtung strafen, und keine einzige Grausamkeit wird uns bremsen und zu Statuen aus Stein machen, die keinen Schritt mehr tun können. Wir haben keine Angst bedeutet: Halt ein, Tyrann. Denn nicht einmal so etwas wie die 6000 Kreuze, die Crassus zur Warnung an die Rebellen des Spartakusaufstands in Rom an die Via Appia aufstellen ließ, wird unsere Rebellion aufhalten. Diese Geschichte wollte ich wie ein Märchen beginnen lassen, denn sie handelt von Kindern. Aber du bist kein Kind mehr, also ließ sie als Tribut an all die Kinder, denen Assads Grausamkeit in den letzten Jahren keinen Ausweg ließ. Du wirst dich fragen, warum ich von den vielen Unterdrückungsmethoden, die Assad in Syrien anwandte, diese eine Geschichte für dich ausgesucht habe. Ich hätte dir von Streubomben, von Phosphorbomben, von Scud-Raketen erzählen können, die gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt wurden. Ich hätte dir von der Gewalt in den Gefängnissen erzählen können, von Vergewaltigungen und endlosen Folterungen. Ich hätte von Assads Propaganda sprechen müssen, die seine Kritiker des Vaterlandsverrats beschuldigt oder von der Verschwörung ausländischer Mächte spricht, weil er einen Vorwand braucht, um der Bevölkerung das Recht auf Information, die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, das Recht auf Zugang zu den Kommunikationsmedien und die Verbindung Syriens mit dem Rest der arabischen und der gesamten Welt zu verweigern. Alles Freiheiten, die das Volk seit langer Zeit fordert. Ich hätte dir von den vielen Journalisten erzählen können, die Assad ins Gefängnis werfen ließ, weil sie in Zeitungen und den sozialen Medien von seinen Verbrechen berichteten oder Fotos von seinen Verbrechen machten. Wenn ich diese Fotos sehe, besonders die, die ein anonymer Fotograf, Deckname Cäsar, dem Human Rights Watch übergab, überkommt mich eine unerträgliche Unruhe. Ein Entsetzen, das vom Magen aufsteigt, bis es in meinem Kopf schreit. Dasselbe Grauen, das mich packen würde, wenn ich in ein Haus käme und einen offenbar verstörten Mann sähe, der ein Küchenmesser in der Hand hält, die Brillengläser blutbespritzt, die Hände und das Hemd blutgetränkt, dann zu Boden blicken und erkennen würde, dass die Körper, die er soeben massakriert hat, die seiner Kinder, seiner Frau und des Hundes sind. Aber ich wollte dir nur eine Geschichte erzählen, die von Allah. Es ist ein Nachmittag am Ende des Winters in Dar'a, dem äußersten Vorposten Syriens, verbarrikadiert an der Grenze zu Jordanien, gepeitscht von einem Wind, der immer heftig weht und voller Sand ist. Der Name Dar'a bedeutet auf Arabisch Festung. Und Dar'a war früher wirklich eine Festung, von der aus die Soldaten die Grenze beobachteten, in Erwartung eines Angriffs aus der Wüste. Hast du dir schon einmal überlegt, dass wir Mauern nur gegen das Außen errichten? Obwohl die Bedrohung öfter von innen kommt? Wie eine Krankheit, die schon immer in unserem Körper verkapselt war? Im Jahr 2011 kommt der Feind in Dar'a von innen. Es gibt nichts Schlimmeres, als in der Hölle zu leben, wenn das Paradies nur wenige Kilometer entfernt ist. Du glaubst, es mit Händen greifen zu können. Es hört nicht auf, dich zu rufen und durch deine Träume zu spuken, wie die Sirenen der südlichsten Stadt von Spanien, Tarifa, wenn sie die Massen der in Tanga versammelten Migranten wie eine mächtige, verführerische Halluzination zu sich ruft. Weniger als 10 Kilometer von Dar'a entfernt liegt die jordanische Grenze. Aber auf dieser Seite bezahlt man Worte des Protests mit Folter und Tod. Auf der anderen erhält man Zugeständnisse und Reformen. Jordanien ist kein Eldorado, aber von Dar'a aus gesehen ist es ein Paradies. Drüben gibt es einen Herrscher, der seinen Kindern ein Vater sein will. Hier dagegen den Typ Vater, der jeden Abend seinen Gürtel ablegt, um seine Kinder damit blutig zu schlagen. Abdullah II. Bin al-Hussein, König von Jordanien, und Bashar al-Assad, Präsident von Syrien, sind beide in den 60er Jahren geboren. Zwischen der Geburt des ersten und des zweiten liegen knapp 3 Monate. Also erklärt kein Generationenabstand ihre unleugbaren Unterschiede. Beide übernehmen die Macht in ihrem Land um das Jahr 2000, im Abstand von 1 Jahr. Faktisch sind beide Monarchen, auch wenn Bashar sich lieber nur Präsident nennen lässt. Beide haben im Ausland studiert. Beide haben viele Jahre in England verbracht. Beide haben eine westliche Bildung. Und du weißt, wie der Westen ist, oder? Er hypnotisiert dich. Die Simpsons, Star Trek, Rockmusik, Pop, Punk, Punchlines, Tangas, Piercing, Chatouche, Tattoos, Selfies, Mojito, Aperol Spritz. Trendthemen, Pizza, Joints, Skateboards, Street Art. Wenn du dir auch nur eine einzige von diesen Drogen in die Vene jagst, wird die Idee einer streng nach militärischen Kriterien geordneten Gesellschaft ungenießbar. Es ist also kein Zufall, dass beide Herrscher auch im religiösen Fundamentalismus einen Störfaktor sehen. Obendrein stammt der erste, der König von Jordanien, aus einer wenig orthodoxen Ehe, die Gegenstand vieler Mutmaßungen war. Seine Mutter war Engländerin, eine Frau aus dem Westen, die nie zum Islam übertrat. Und der zweite, der syrische Präsident, gehört einer religiösen Gruppierung an, den Alawiten, die im Land eine Minderheit darstellen. Der erste gewährt Reformen, damit die islamistischen Fundamentalisten die Trennung zwischen Religion und Staat nicht unterminieren. Der zweite zerquetscht aus Vorsicht alles, was sich bewegt, damit ihn keiner aus dem Sattel hebt. So landen in Syrien die laizistischen Progressiven, die nach Freiheit und Demokratie dürsten, ebenso im Gefängnis wie die Fundamentalisten, die fanatischen Anhänger der Tradition und der Reinheit der Sitten. Dar'a ist eine Stadt, in der die religiöse Mehrheit lebt. Die sunnitische, die gegen Assad opponiert, und weil sie südlicher als Damaskus liegt, wird sie von den Peitschenhieben des Windes früher getroffen als die Hauptstadt. Das macht sie zu einer verwundbaren und verdächtigen Stadt. Wenigstens würde Assad jederzeit darauf schwören, dass im Falle eines Sturms der Wind von dieser Grenzstadt her wehen wird. 2001, am Nachmittag eines mediterranen Wintertages, der schon stark nach Frühlingsluft riecht, kommt eine Gruppe Jungen aus der Schule. Sie bleiben stehen, um etwas an die Außenmauern des Schulgebäudes zu schreiben. Du weißt es. Deine Altersgenossen auf der ganzen Welt wissen es. Es gibt keinen Protest, der nicht mit einer Schrift auf einer Mauer begonnen hätte. Die spontanste rebellische Tat eines Jungen ist, nieder mit der Schule, an die Wand seines Klassenzimmers zu schreiben. Auch der Aufstand der syrischen Kinder beginnt so, mit einem Nieder auf der Mauer. Nieder mit dem Regime. Das schreiben just in jenen Tagen auch ihre ägyptischen und tunesischen Altersgenossen. Sie schreien, dass die arabische Welt in Aufruhr ist, dass sie sich entlang der ganzen Mittelmeerküste erhebt, um Rechte zu fordern, um einen Frühling zu verlangen. Nicht den, mit dem die Jahreszeiten wechseln, sondern den Frühling der Geschichte, der Freiheit und Demokratie bringt. Protestaufschriften an Mauern, sagte Keith Haring, müssen mit rotem Spray geschrieben werden, denn Rot ist eine der kräftigsten Farben. Es ist wie Blut, es springt sofort ins Auge. Die Jungen in Dar'a schreiben mit rotem Spray einen persönlicheren Satz, verglichen mit den Slogans der nordafrikanischen Jugendlichen, deren Aufstand früher begann. In Dar'a wird ihr Nieder zu Nieder mit Assad. Die Nachricht, dass regimekritische Slogans an der Mauer einer Schule unter der Sonne ungestört vor sich hintrocknen, gelangt schnell nach Damaskus. Die Reaktion lässt nicht lange auf sich warten. Der Geheimdienstapparat, der Mukhabarat, wird beauftragt, die Graffiti-Sprayer aufzustöbern. Geheimpolizei. Das scheint ein Oxymoron zu sein. Das Wort Polizei hat die Wurzel Polis, im altgriechischen Stadt, also der Ort, wo die Bürger in Gemeinschaft zu leben beschließen, denn nur gemeinsam lässt sich das Leben der Menschen organisieren. Verbindet man aber das Adjektiv geheim mit dem Substantiv Polizei, spürt man sofort das Werkzeug staatlicher Gewalt, die Aufhebung von Rechten, das Gegenteil der Polis. Die Bevölkerung von Dar'a wird informiert. Sie kommen aus Damaskus. Sie suchen nach den Kindern. Aus Damaskus wurden Spähpanzer und Kampfpanzer geschickt, um die Kinder aufzustöbern. Aus Damaskus hat man den lokalen Ordnungskräften bereits Anweisungen gegeben, die Wassertanks zu durchlöchern, das Internet abzustellen und die Stromgeneratoren zu konfiszieren, bis die Kinder zum Vorschein kommen. Also graben die Kinder eine tiefe Grube, lassen sich dort hinunter und bleiben eine ganze Nacht lang darin versteckt, damit Assads Männer sie nicht finden. Doch die haben Hunde, die darauf abgerichtet sind, den Atem von Dissidenten zu wittern. Die schlagen Menschen blutig, um Informationen aus ihnen herauszuholen. Wo sind sie? Wo habt ihr sie zuletzt gesehen? Schließlich finden die Männer die Grube. Sie holen die Kinder heraus und bringen sie zurück zur Schule, wo sie die Mauern beschmiert haben. In der Turnhalle werden sie in einer Reihe aufgestellt. Einer ist dicklich und hat die Augen eines Engels, einer ist sehr mager, man sieht sämtliche Knochen. Einer hat einen schlauen Gesichtsausdruck, einer ist schüchtern, sein Gesicht ist mit Pickeln übersät. Einer zittert, hält mit Mühe den Urin zurück, weiß, dass er sich vor Angst in die Hose machen wird. Einer ist mutig, fordert die Männer mit Blicken heraus, macht sich andauernd bemerkbar, wenn es ans Foltern geht, sollen sie ihn nehmen. Am Ende der Reihe, halb versteckt zwischen den Beinen der Großen, die alles tun, um ihn zu schützen, steht ein 6-jähriges Kind. Sein Blick ist leer. Er versteht nicht, warum er nachmittags in der Schule ist, wenn die Lehrerin weit und breit nicht zu sehen ist. Er kann noch nicht schreiben. Am Tag, an dem das Graffiti entstand, hat er nur seinen älteren Bruder begleitet. Allah, so heißt er, dürfte streng genommen gar nicht hier sein, denn er hat nichts geschrieben. Er hat nur gezeichnet. Ein bisschen rote Farbe in die vom Bruder geschriebenen Buchstaben hineingemalt. Regime und Demokratie sind jedenfalls viel zu abstrakte Begriffe, als dass sie von einem so kleinen Jungen verstanden werden könnten. Als die Soldaten ihn entdecken, lächeln sie ihn interessiert an. Der ältere Bruder versteht, was vor sich geht und sagt, der Kleine sei unschuldig, denn er könne noch nicht schreiben. Doch die Männer entgegnen, dass es unwichtig sei, ob er schreiben könne oder nicht, denn wenn er es lerne, werde er sicher die falschen Wörter schreiben. All die Wörter, die er von seinem Vater, diesem Hund, diesem Verräter gelernt hat. Schlechter Baum bringt faule Früchte. Aber wenn sie mit ihm und seinen Kameraden fertig sind, werden sie seine Mutter suchen und ihr den richtigen Samen in die Gebärmutter pflanzen. Damit wird sie ein gesundes Kind zur Welt bringen, ein Kind, das die richtigen Wörter schreiben und denken wird. Ach was, sie werden gar nicht nach ihr suchen müssen. Sie wird heulend angelaufen kommen und wissen wollen, was ihrem armen, von Assads böser Polizei gefolterten Kind passiert ist. Und dann werden sie sich die Mutter auch vornehmen. Alle Mütter werden kommen und nach ihren Kindern fragen, und all diesen Müttern, da können sie sicher sein, werden sie es besorgen. Wenn stattdessen aber ihre Väter auftauchen, werden sie ihnen sagen, sie sollen die Mütter aufs Kommissariat schicken. Denn Nachrichten über die Kinder werden nur den Müttern und nur persönlich mitgeteilt. Zum Glück kann Allah den Sinn dieser Reden nicht ganz erfassen. Und als sie ihm die Handgelenke fesseln, weint er nicht einmal. Er ist zu verwirrt von den Regeln dieses neuen Spiels, dass er nicht versteht. Doch als sie ihn plötzlich hochheben, lässt ihn der heftige Ruck aufschreien. Um ihn zum Schweigen zu bringen, schlagen sie ihm mit einem Stock ins Gesicht. Aus seinem Auge spritzt Blut, aber Allah hört nicht auf zu schreien und nach seiner Mama zu rufen. Sie soll sofort kommen und ihn holen, ihn nach Hause zurückbringen, denn hier will er nicht länger bleiben. Aber die Mutter hört ihn nicht. Sie sucht ihn seit Stunden, aber sie kann ihn nicht hören. Irgendwann gibt Allah auf. Mama wird nicht kommen, wird ihn nicht nach Hause zurückbringen. Niemand wird ihn retten. Also steigt er aus dem Spiel aus. Er will nicht mehr mitmachen. Die Soldaten holen ihn mit einer genau berechneten Anzahl von Stromstößen ins Spiel zurück. Die Stöße sind zu schwach, um ihn zu töten, aber stark genug, um ihn wiederzubeleben. Folter funktioniert nur, wenn mitgemacht wird, wenn der Gefolterte das Spiel mit Leib und Seele mitspielt. Folter ist zeitaufwendiger, aber lehrreicher als der Tod, denn sie lehrt, dass ein Regime dir den Tod niemals umsonst schenkt. Unter einem Regime musst du dir den Tod verdienen. Assads Regime schenkt Allah den Tod erst nach 3 Tagen des Spielens. Frag dich nicht, wie man ein 6-jähriges Kind foltern kann. Frag dich nicht, warum sie sich ausgerechnet den Kleinsten aussuchen. Sie nehmen den Kleinsten, um zu zeigen, dass sie vor nichts Halt machen werden. Was ich dir hier erzähle, habe ich anhand der Geschichten von Allah, von Hamza Ali al-Khatib und vieler anderer syrischer Kinder rekonstruiert, deren Zeugnisse uns dank der Freiwilligen von Save the Children und Human Rights Watch erreicht haben. Geschichten wie die der Kinder von Dar'a schaffen es selten bis zu uns. Doch wenn sie dir begegnen, sammle sie. Lerne zu verstehen, woher sie kommen, und schrei sie heraus. Schrei, wenn sie Kinder zum Schweigen bringen.